HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Vor einigen Jahren beschrieb der israelische Schriftsteller Ariel Hirschfeld einen Spaziergang zu einem ultraorthodoxen Stadtteil Jerusalems so.
Nähert man sich Mea Shearim, verschwinden die Bäume. In den Gassen findet man keinen einzigen Baum oder Busch. Nicht einmal zwischen den Pflastersteinen wächst Gras. Die Erde ist hier ebenso wenig sichtbar wie ein Blumentopf. In dieser Welt fehlt die Farbe Grün.
Dabei hatten die Gründer von Mea Shearim 1890 Wert gelegt auf einen Garten. Aber als die Zahl der Einwohner rasant wuchs und die orthodoxen Familien sich mehr und mehr vom Rest der Bevölkerung abschotteten, war kein Platz mehr für Grün. Die geringe Wertschätzung der Natur begründen viele orthodox-jüdische Gemeinden mit der Bibel. Im Buch Sprüche der Väter wird der jüdische Gelehrte Shimon Ben Yochai aus dem 2. Jahrhundert zitiert.
Wer spazieren geht, dabei den Talmud studiert und auf einmal sein Studium unterbricht und sagt, wie schön ist dieser Baum, wie schön dieses Feld, dem rechnet man es an, als hätte er seine Seele befleckt.
Die Natur wird hier dargestellt als Ablenkung vom Wesentlichen, nämlich vom Studium der Tora. Diese Haltung hängt auch mit der Lebensart orthodoxer Juden zusammen, sagt der Umweltanthropologe Jeremy Benstein, Mitbegründer und Vizedirektor des Heschel-Zentrums für Nachhaltigkeit in Tel Aviv.
Die Orthodoxen bewahren die Lebensform der Juden in der Diaspora. Sie haben kaum Bezug zur Landschaft. Es gibt in Israel nur sehr wenig orthodoxe Dörfer. Die meisten Orthodoxen leben in Städten, sitzen in Räumen und lesen Bücher. Sie widmen ihr Leben dem Studium der Tora. Sie haben zahlreiche Kinder und viele sind sozial bedürftig. Allein am Schabbat feiern sie 3 festliche Mahlzeiten, eventuell mit Gästen. Wenn jeweils 15 bis 20 Personen mit am Tisch sitzen, verwenden sie sehr oft Einweggeschirr und produzieren viel Müll. Weil sie generell den Behörden misstrauen, missachten sie die Regeln im Umgang mit Müll und zur Schonung der Umwelt.
Der Frankfurter orthodoxe Rabbiner Julien Chaim Soussan erinnert daran, dass man auf die Einhaltung eines Gebots pochen und zugleich dessen Essenz außer Acht lassen kann. Als Beispiel nennt er die Koschergebote zur Trennung von Milchprodukten und Fleischprodukten.
Es mag natürlich hilfreich sein, Einweggeschirr zu benutzen, wenn es um Koscher geht. Dann weiß ich, dass ich sozusagen nicht die Problematik von milchig und fleischig habe. Ich muss 2 Geschirre haben, wenn ich milchig und fleischig trennen will. Ich will einfach Einweggeschirr und dann werfe ich es weg und dann kann ich beim nächsten Mal was Neues nehmen. Aber es geht an der Essenz des Gebotes vorbei, nämlich Rücksicht zu nehmen auf die Natur.
Einer der wenigen orthodoxen Juden, die zur Naturforschung beigetragen haben, war Immanuel Löw. Er wurde 1854 im südungarischen Szeged geboren und übernahm 1878 das Amt des Rabbiners von seinem Vater. Löw war kein Botaniker und besuchte niemals das Land Israel. Dennoch erforschte er in den 1920er Jahren biblische Pflanzen. Shaul Grünstein, Archivar der Israelischen Nationalbibliothek in Jerusalem, hat Immanuel Löws Archiv neu organisiert.
Zu diesem Thema kam er über sein Studium der semitischen Philologie, die er übrigens in Leipzig studierte. Rabbiner Immanuel Löw sprach unter anderem Hebräisch, Aramäisch und wohl auch Arabisch. Löws Buch »Die Flora der Juden« ist sehr wichtig, um Pflanzen, die in der rabbinischen Literatur erwähnt werden, in der heutigen Welt zu erkennen. Zum Beispiel die Anemone, die Immanuel Löw als die Kalanita im Talmud identifizierte und daher auch Kalanit nannte. Dank ihm wird diese Blume auf Hebräisch immer so genannt.
Für seine Forschung korrespondierte Immanuel Löw, der auch aktiver Zionist war, mit namhaften zionistischen Wissenschaftlern im damaligen Palästina. Seine 4-bändige Studie »Die Flora der Juden« ist bis heute ein Standardwerk. Rund 100 verschiedene Arten werden im Alten Testament namentlich genannt. Die meisten von ihnen dienten dazu, eine religiöse Botschaft allegorisch zu vermitteln. So wird zum Beispiel in der Jotam-Fabel dem Ölbaum, dem Feigenbaum und dem Weinstock angeboten, König zu werden. Alle 3 lehnen nacheinander ab, sodass die Königswürde dem Dornenstrauch angetragen wird. Manche biblische Arten sind verbunden mit jüdischen Ritualen, zum Beispiel die sogenannten vier Arten. Die Zitronat-Zitrone, hebräisch Etrog, die Zweige einer Dattelpalme, Lollav, der Zweig einer Myrte, Hadas und der einer Bachweide, Arava. Während des Laubhüttenfestes Sukkot halten Juden diese vier Arten täglich zusammen und schütteln sie in sechs Richtungen, um die Herrschaft Gottes über die Welt zu bekunden. Der Frankfurter Rabbiner Julien Chaim-Soussan erklärt:
Der Etrog, die Frucht, spiegelt sozusagen das Herz. Man muss darauf achten, ein gutes Herz zu haben, für andere offen zu sein. Der Palmzweig, das ist die Wirbelsäule. Das aufrechte Gehen, zwar biegsam, anpassbar, aber eben nicht brechbar. Und dann haben wir die Bachweide. Die Blätter der Bachweide haben die Form eines Mundes. Es ist wichtig im Judentum, nicht nur das, was wir essen, soll koscher sein, sondern auch das, was wir sprechen. Also ich kann nicht einfach alles in mich hineinstopfen, aber ich kann auch nicht alles aus mir sozusagen herausgeben, was mir durch den Kopf kommt. Das muss ich mir genau überlegen. Und schließlich gibt es den Myrten. Das Myrtenblatt hat die Form eines Auges. Wenn man etwas sieht, dann sollte man immer das Positive sehen und nicht das Schlechte im anderen sehen.
Manche Arten werden in der jüdischen Bibel nur beiläufig erwähnt. Zum Beispiel die Liste der sechs Arten, die Jakob seinen Söhnen als Gabe für einen Mann in Ägypten übergibt, ohne zu wissen, dass damit Josef gemeint ist. Darin erkannten Experten Pistazien und Mandeln. Die jüdische Tradition nimmt oft Bezug auf die Umwelt. Der jüdische Kalender kombiniert den lunaren und den solaren Kalender. Ein jüdischer Monat beginnt, sobald der neue Mond sichtbar ist. Rabbiner Julien Chaim-Soussan:
Einmal im Monat, immer wenn Neumond ist, immer wenn der Mond also wieder sichtbar wird, fängt der neue Monat an. In den ersten zwei Wochen macht man noch ein zusätzliches Gebet, Kiddush HaLevana, wo wir rausgehen aus der Synagoge, hinaufgucken auf den Mond und Gebete sprechen und all das eben nicht den Mond anbeten, sondern natürlich den Schöpfer, der diese Natur geschaffen hat, in Respekt zollen.
Die meisten jüdischen Feiertage haben einen Bezug zu den Jahreszeiten und viele Festtage nehmen Bezug auf saisonales Obst und Gemüse. Damit die Feiertage immer in der passenden Jahreszeit stattfinden, werden die 11 Tage, die im Mondkalender gegenüber dem Sonnenkalender fehlen, ausgeglichen. Die meisten jüdischen Feiertage stellen eine Verbindung her zwischen dem Menschen und der Natur, denn das Volk Israel war eine Agrargesellschaft. Rabbiner Julien Chaim-Soussan:
Es ist bemerkenswert, dass die sogenannten drei Wallfahrtsfeste, die Shalosh Regalim, also Pessach, Shavuot und Sukkot, im Judentum immer doppelte Aspekte haben. Das eine ist sozusagen die historische Grundlage. An Pessach sind wir ausgezogen aus Ägypten. An Shavuot haben wir die Tora empfangen. Und an Sukkot, dem Laubhüttenfest, erinnern wir uns an die 40 Jahre Wüstenwanderung. Aber gleichzeitig waren sie in Israel auch ganz immanent gebunden an eine Agrargesellschaft.
Pessach ist das jüdische Frühlingsfest. Es markiert den Beginn der Gerstenernte. Diese hatte für das Volk Israel eine religiöse Bedeutung. Rabbiner Julien Chaim-Soussan:
Man fängt so um Pessach herum an zu ernten, aber diese erste Ernte ist noch verboten zu genießen. Man darf von der neuen Ernte erst essen, wenn man regelmäßig im Tempel ein Omer, also eine Maßeinheit von Gerste, dargebracht hat.
Erst nach der Gabe von Gerstengries im Jerusalemer Tempel durften die Juden die 5 Getreidesorten Weizen, Gerste, Dinkel, Hafer und Roggen ernten und essen. Die Gerstenernte korrespondierte zeitlich mit dem Pessachfest. 7 Wochen zählt man vom Beginn der Gerstenernte bis zur ersten Weizenernte am Erntedankfest Shavuot, das im Frühsommer stattfindet. Die Übergabe der 10 Gebote am Berg Sinai an diesem Tag wurde erst viel später im Talmud als Erklärung für das Fest hinzugefügt. Zu Shavuot pilgerten die Landbesitzer nach Jerusalem, wo sie das erste Brotopfer aus dem neuen Weizen zum Tempel brachten. In der Bibel wird die Beschreibung des Festes im 3. Buch Mose durch Gesetze ergänzt, die daran erinnern, dass das Land eine Quelle der Gerechtigkeit und nicht der Spaltung sein sollte. Der israelische Umweltanthropologe Jeremy Benstein erklärt:
Jeder jüdische Feldbesitzer musste einen Teil seiner Ernte an die Armen spenden. Ihnen musste er sowohl die Feldränder überlassen, als auch den Hafer, der auf den Boden gefallen war. Auch die Garben, die man auf dem Feld oder auf dem Weg in die Schuppen vergessen hatte, musste man den Armen überlassen.
Vor diesem Hintergrund spielt die biblische Geschichte über die Verbundenheit zwischen Naomi und ihrer Schwiegertochter Ruth in einem Gerstenfeld. Die verwitwete Ruth besteht darauf, mit ihrer ebenfalls verwitweten jüdischen Schwiegermutter in deren Heimat Israel zu ziehen, obwohl sie dort als Moabiterin mit Zurückweisung zu rechnen hat. Mordechai Kislev, emeritierter Professor für archäologische Botanik an der Bar-Ilan-Universität in Israel.
Ruth war eine mutige junge Frau, weil sie beschloss, trotz aller Hindernisse zum Judentum überzutreten. Und ausgerechnet ihr Enkel war der künftige König David. Die erste Begegnung mit ihrem Mann Boas fand während der Gerstenernte statt.
Die Zerstörung des zweiten Jerusalemer Tempels im Jahr 70 und der Beginn des Exils stellten einen Bruch dar im Verhältnis der Juden zur Natur und veränderten auch manche jüdische Feiertage. Ein Beispiel dafür ist das Fest der Bäume, Tubi Schwat, das wörtlich der 15. Schwat bedeutet, denn es wird am 15. Tag des hebräischen Monats Schwat gefeiert. Kein anderer Feiertag verbindet das Judentum so sehr mit der Umwelt. Auf den ersten Blick scheint es wenig sinnvoll, das Neujahr der Bäume im tiefsten Winter zu feiern, wenn lediglich die Mandelbäume blühen. Rabbiner Julien Chaim Soussan erklärt:
Dieses Fest wird auch im Volksmund Geburtstag der Bäume genannt. Der Talmud erklärt uns eigentlich, es ist das Neujahr der Bäume und es hat eigentlich früher eine steuerrechtliche Erhebung gehabt. Beispielsweise durfte man Fruchtbäume in den ersten 3 Jahren nicht abernten, sondern erst im 4. Jahr. Und ab dann musste man auch die Erstlingsfrüchte immer dem Tempel weihen und dort darbringen, bevor man von der Ernte essen durfte.
In seiner ersten Phase hatte das Fest Tubi Schwat also keinen Bezug zur Natur, sondern zur Tempelabgabe. Früchte, die vor diesem Tag keimten, gehörten laut dem Talmud steuerlich gesehen zum Vorjahr. Früchte, die danach keimten, wurden im Folgejahr im Tempel besteuert. Nach der Zerstörung des zweiten Tempels brauchte man keine Spenden für die Priester dort. Folgerichtig erhielt das Neujahr der Bäume eine neue Bedeutung. Rabbiner Julien Chaim Soussan:
Im Mittelalter, etwa 16. bis 17. Jahrhundert, hat sich Tubi Schwat dann verändert. Vor allem durch die Kabbalisten, also die jüdischen Mystiker, die in Israel gelebt haben, in der Stadt Sfat. Die 7 Arten, die es im Land gibt, die wurden besonders betont, die schon in der Tora stehen, also Weizen, Gerste, Oliven, Datteln, Feigen, Granatapfel, Trauben. Und man hat dann versucht, an diesem Abend, den man begangen hat, in Analogie zum Pessachabend, auch Seder genannt, also eine Ordnung herzustellen.
Wie beim Pessachfestmahl trinkt man auch am Festabend für die Bäume 4 Gläser Wein, die für die 4 Jahreszeiten stehen. Ende des 19. Jahrhunderts leiteten zionistische Pioniere dann die 3. Phase von Tubi Schwat ein.
Erst in dieser 3. Phase kam man, nach der Rückkehr der ersten Einwanderer ins Land Israel, auf die Idee, am Neujahrsfest der Bäume Setzlinge zu pflanzen.
Der nationalreligiöse Schulleiter Ze'ev Yavetz pflanzte an diesem Tag 1890 mit seinen Schülern Setzlinge in der Umgebung ihres Dorfes Sichon Yaakov. 1904 erklärte die jüdische Lehrergewerkschaft den Tag zum Fest des Einpflanzens für jüdische Schüler in den Forsten des Nationalfonds. Und ab 1935 begleiteten Kinder die Bepflanzung mit dem neuen Marschlied Kach Holchim Hashotlim, deutsch »So gehen die Pflanzenden«.
So gehen die Pflanzenden, Freude im Herz und Spaten in der Hand. Aus der Stadt und aus dem Dorf, aus dem Tal, vom Berg, am Tubi Schwat. am Tu Bishvat.
In seiner letzten Wandlung wurde das Neujahrsfest der Bäume zu einem Umweltaktionstag, berichtet der israelische Umweltanthropologe Jeremy Benstein.
Seit den 1970er Jahren wurde Tu Bishvat zuerst in der Diaspora und danach auch in Israel zu einem ökologischen Fest. An diesem Tag unternimmt man Ausflüge aufs Land und stärkt durch den Seder das Umweltbewusstsein und den Bezug zur Natur. Man kann auch in kommunalen Gärten oder an öffentlichen Orten Obstbäume pflanzen.
Und dann gibt es noch das biblische Gebot des Schabbatjahres. Es heißt auf Hebräisch Shmita und bedeutet fallen lassen. Das siebte Jahr soll ein Brachjahr sein. Dann ist es verboten zu säen und zu ernten, zum Beispiel am Baumfest Tu Bishvat Setzlinge zu pflanzen. Rabbiner Soussan erklärt:
Hier haben wir ein gottgegebenes Gebot, das sehr geknüpft ist an das Volk im Land. Aber es heißt auch gleichzeitig, dass Gott die Welt so geschaffen hat, dass sie in Naturgesetzen ruht. Und das bedeutet, dass ein Land, das permanent ausgebeutet wird, ohne es ruhen zu lassen, genau wie der Mensch den Schabbat braucht, um sich zu regenerieren, braucht das auch ein Land eben im Rhythmus von 7 Jahren.
Die Israeliten hielten sich wohl an diese Vorschrift nicht. Ihnen fehlte offensichtlich das Vertrauen in Gott, dass er sie am Schabbatjahr ernähren würde. Dafür drohten ihnen harte Strafen, sagt Rabbiner Soussan.
Entweder eine Art von Seuche oder in der letzten Konsequenz dann auch die Vertreibung aus dem Land. Es ist auch gerade spannend zu sehen und vielleicht auch ein bisschen ein Augenöffner, dass in der Pandemie von Corona die Natur sich ja letztendlich auch rächt. Wir leben in einem System, in der wir ja vielleicht auch die Natur auf eine Art und Weise ausbeuten, die so nicht sein müsste. Also all das, was der Mensch sozusagen Schlechtes tut, bekommt er jetzt sozusagen als Bumerang zurück.
Nachdem in den vergangenen Jahren die deutsch-israelischen Beziehungen und der jüdisch-christliche Dialog intensiviert wurde, sind in Deutschland rund 160 Bibelgärten entstanden. Die meisten wurden von Kirchengemeinden initiiert. Der bundesweit älteste Bibelgarten wurde 1979 im Botanischen Garten Hamburg angelegt. Er ist allerdings der einzige, der von Botanikern angelegt wurde und nicht von einer kirchlichen Einrichtung. Gärtner Volker Struss arbeitet von Anfang an in diesem Bibelgarten.
Also in der Bibel sind nicht nur Pflanzen genannt, die in Israel vorkommen, sondern die haben damals ja schon gehandelt. Und das sind eben auch Pflanzen, die aus Indien oder aus Arabien kommen. Und die sind dann zum Teil, also auch eben nur als Kübelpflanzen, gar nicht draußen ausstellbar, weil sie einfach zu tropisch sind. Wein können sie auspflanzen und Feigen und die Getreidearten, also Weizen und Gerste, das können sie auch. Granatapfel geht, wenn sie auch klimatisch sehr günstig sind. Also ich habe jetzt auch welche ausgepflanzt, das funktioniert. Aber es sind auch schon welche eingegangen. Aber Dattelpalme und Olivenbaum kann ich vom Auspflanzen abraten.
Welche Pflanzenarten der hebräischen Bibel können auch in Deutschland wachsen? Diese Frage beschäftigt auch das Jüdische Museum Berlin, das in den vergangenen Jahren einen solchen Garten plante. Silly Kugelmann, leitende Kuratorin für die neue Dauerausstellung im Jüdischen Museum Berlin, erklärt:
Also die ursprüngliche Idee, als das fürs Museum ausgebaut wurde, war, einen biblischen Garten zu machen und hier Pflanzen zu zeigen, die aus der Bibel bekannt sind. Und die Mitarbeiter des Botanischen Gartens haben uns ganz schnell gesagt, das funktioniert hier nicht. Wir sind hier nicht im Nahen Osten. Klimatisch geht das nicht, es sei denn, man baut ein Gewächshaus. Und das war nicht geplant.
Im Akademiegarten des Jüdischen Museums Berlin wächst seit 2013 der Garten der Diaspora, wobei damit die jüdische Diaspora gemeint ist. Dieser Garten befindet sich in der ehemaligen Blumenmarkthalle. Die rund 350 Pflanzen wachsen allerdings nicht im Erdboden, sondern in Kisten und Töpfen auf Stahlplateaus. Sie wachsen dank einer automatisierten Bewässerungsanlage und Sonderleuchten. Landschaftsarchitekt Marc Pusoll erklärt:
Unter uns ist ein Keller mit Archiv, das heißt, hier ist einfach kein Boden. Und die Idee war, hier einen Garten zu haben. Dann müssen wir mit dieser sehr harten Situation umgehen und deswegen haben wir dieser Garten erfunden, wo das Licht tatsächlich künstlich ist und der automatisch bewässert wird.
Ein Ölbaum aus Israel würde hier genauso wenig gedeihen wie eine Palme mit Datteln. Die Zimmerpflanze russischer Wein ersetzt die Weinrebe, bringt aber keine Trauben hervor. Weder der Feigenbaum noch der Granatapfelbaum geben hier Früchte. Schon immer mussten europäische Juden auf regionale Pflanzen setzen, auch für die großen jüdischen Feste wie das Pessachfest. Und diese Pflanzen wachsen auch in der Berliner Halle. Die Botanikerin und Historikerin Tanja Petersen machte als Projektleiterin der Bildungsabteilung des Jüdischen Museums hier jahrelang Führungen.
Stellen Sie sich Pessach vor, bei diesen Bitterkräutern wurde versucht zu ersetzen. Und man kann in der Mishnah einen 200-jährigen Disput zwischen den Gelehrten nachverfolgen, ob Meerrettich als Maror, als Bitterkraut auf dem Sederteller zugelassen ist. Und es ist letztendlich zugelassen worden. Und deshalb sind hier Pflanzen wie bittere Kräuter, Petersilie, Meerrettich und Ähnliches zu sehen.
Die an die Zeit der Sklaverei der Israeliten in Ägypten erinnern.
Ich bin im Bustan, der biblische Wein- und Obstgarten im Stadtpark Norderstedt,
sagt Ayala Nagel, Vorsitzende des Vereins Chavarim Freundschaft mit Israel. Der Verein pflegt eine intensive Verbindung zwischen Norderstedt bei Hamburg und Israel. Anlässlich der Landesgartenschau 2011 wurde der biblische Obstgarten Bustan in Norderstedt eingeweiht.
Bustan ist ein Obst- und Weingarten. Zu biblischen Zeiten hatte man einen Bustan neben dem Haus und in diesem Bustan wuchsen alle Früchte und Gemüse, die eine Familie brauchte.
In Norderstedt entschied man sich bewusst nur für Pflanzen aus der hebräischen Bibel, anders als bei vielen kirchlich angelegten Bibelgärten. Bei manchen Anpflanzungen musste man sich allerdings der Natur beugen, sagt Ayala Nagel. Zum Beispiel im Blick auf die typischen sogenannten 7 Arten.
Alle 7 Arten können nicht den Winter in Norddeutschland überleben und werden überwintert. Und darunter sind die Palmen, Granatapfel, die Weinrebe, Olive, Feigenbäume.
Als ein zionistisches Projekt wurde auch in Israel systematisch Bäume angepflanzt, um die karge Landschaft zu begrünen. Seit 1907 hat der jüdische Nationalfonds Keren Kaimet Le-Israel mehr als 260 Millionen Bäume gepflanzt. Seit 1991 auch im sogenannten Wald der deutschen Länder und in Kooperation mit den Bundesländern. Und so hat der jüdische Garten in Norddeutschland ein Gegenüber in Israel, erzählt Ayala Nagel.
Da wir 2012 dort einen Norderstedt-Wald gepflanzt haben, im Wald der deutschen Länder, in der Negev-Wüste neben Kibbutz Lehavim. Diese Bäume dort bauen eine Brücke zu unserer Bustan, der biblische Garten in Norderstedt.
Und so kann man inzwischen in der Negev-Wüste in Israel durch einen deutschen Wald wandern. Die meisten der rund 500.000 Bäume dort sind allerdings Akazien, Johannisbrotbäume, Kiefern und Ölbäume. Und der Ölbaum zählt wohl zu den ältesten Bäumen der Bibel.